Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als junger Mensch mal durch West-Berlin fuhr als Beifahrer. Ich hatte, glaube ich, noch nicht mal einen, nee, ich hatte keinen Führerschein. Ich wäre noch nicht mal 18 gewesen damals. Wir fuhren da so rum und ich gucke und sehe ein Verkehrshinweisschild und die Richtung, die da angezeigt wurde, hieß Gropiusstadt. Und ich war richtig erschrocken, denn Gropiusstadt, das war doch dieses schlimme Viertel im Süden Berlins, aus dem Christiane F. kam. Da wohnten Menschen, die so ein bisschen abgehängt waren, die aus Westdeutschland teilweise zuzogen und irgendwie da untergebracht wurden in diesen riesigen Wohnbunkern. Und ich war richtig so ein bisschen erschrocken, denn natürlich kannte ich die Geschichte von Christiane F. Ich hatte auch das Buch gelesen, das damals im Stern Verlag erschien. Die hatten so eine Reihe mit, heute würde man fast sagen, pulpartigen Büchern, die schon journalistisch was brachten, aber natürlich auch gerne mit so seltsamen Geschichten sich beschäftigten. Und das war ein Riesending damals, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das Ganze wurde verfilmt von Uli Edel, 1981 war das. Und das Ganze war nicht nur wegen des Soundtracks populär, nicht zuletzt wegen des Soundtracks populär. Der kam nämlich ausschließlich mit Liedern von David Bowie, diesem hier zum Beispiel. Speed of Life aus dem Low-Album David Bowie. Dieses Stück ist auch im Remake der Serie zu hören, die heute bei Netflix anläuft oder ab heute dort zu sehen ist. Und Bowie ist auch sogar zu sehen in dieser Serie. Aber es ist auch vieles anders. Jens Balzer hat sich das für uns angeschaut. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Müller.
Wie klingen die neuen Kinder vom Bahnhof Zoo denn?
Ja, Sie haben schon gesagt, es gibt wieder David Bowie zu hören, also gleich in der Szene, in der Christiane F. zum ersten Mal zu sehen ist, in der elterlichen Wohnung in diesem fiesen Viertel Gropiusstadt, das Sie gerade so schon so anschaulich beschrieben haben, also im Plattenbau West, macht sich gerade zum Ausgehen zurecht und da läuft dann Rebel Rebel von Bowie und etwas später in der Folge dann Starman, also gleich mal zwei von seinen bekanntesten Liedern aus den frühen 70ern, die auf dem Soundtrack zum Originalfilm aber nun wiederum gar nicht enthalten werden und beide werden dann auch nur kurz angespielt und dann eher so ein bisschen lieblos ausgeblendet. Also es wird ein gewisser Wiedererkennungseffekt geschaffen in dem Remake, ohne dass das Original einfach gedoppelt wird, sondern eher so, war so im Sinne so eines lakonischen Zitats. Das fand ich erstmal ganz gut und passt auch ganz gut zu der allerersten Szene der Serie. Das ist so eine Art Vorspiel, da sieht man David Bowie dann selbst quasi in einem Flugzeug mit seiner Entourage, zu der aus irgendwelchen Gründen auch Christiane F. gehört. Und Bowie sieht einfach total bescheuert aus, also wie seine eigene Wachsfigur. Wird gespielt von Alexander Scheer, der ihn zuletzt in Hamburg in dem Lazarus-Musical gegeben hat. Da dachte ich gleich, super. Und als nächstes kommt dann Alexander Klaffs als Iggy Pop oder Didi Hallerford ins Plexa Bargeld. Aber auf dieser humoristischen Note bleibt die Serie leider dann doch nicht.
Gut, nochmal zur Musik dann. Wer hat denn die komponiert, die neue Musik im Film?
Ja, zum einen Michael Kadelbach, das ist der Bruder des Regisseurs Philipp Kadelbach, der hat schon Musik für diverse Serien und Filme gemacht, zuletzt für die erste deutsche Netflix-Produktion Easy und Ossi. Und Robert Koch, Musiker und Produzent, bekannt geworden in Berlin mit der Gruppe Jacuzzi in den frühen Nullerjahren und dann später als Produzent unter anderem für Kasper und Materia. Der ist vor ein paar Jahren schon nach Los Angeles übergesiedelt und arbeitet da vor allem für Film- und Serienproduktionen. Ich dachte eigentlich immer guter Mann, aber ich muss leider sagen, die Tracks, die er jetzt für diese Serie komponiert hat, klingen durchweg, na sagen wir mal, wie klebrige Format-Radio-Balladen aus den 90ern. Die kommen immer dann hoch, wenn es mal emotional intensiv werden soll und legen sich dann aber eher so wie so blöder Klangschlick über die Szene. Wenn nicht, zweite Möglichkeit, noch schlimmer, völlig zusammenhanglos irgendwelche Hits aus den Nullern und Zehnern dazugeschaltet werden. Also zum Beispiel, wenn die Clique rund um Christiane F. sich gerade ganz toll findet, gibt es was zu hören von Santi Gold.
Oh, Jazz Artists von Santi Gold. Das ist erstmal irritierend. Santi Gold hat ja noch nicht mehr gelebt, als Christiane F. da am Bahnhof Zoo herumstrolche. Gibt es denn nun einen Grund, warum dieses Stück, was ja nun definitiv von heute ist, im Remake zu hören ist, was ja wahrscheinlich doch im damals angesiedelt ist, oder wie?
Nee, gibt keinen Grund. Zumindest konnte ich keinen rekonstruieren nach dem Gucken und ich habe mir alle 8 Folgen schön durchgeschaut. Also der ganze Soundtrack hat mit dem Nachtleben der 70er ebenso wenig zu tun wie mit dem Nachtleben der Gegenwart, und Santi Gold ist ja auch schon wieder 10 Jahre alt. Es gibt eben so keinen richtigen Zeitindex, den man da ausmachen kann. Das sind so Songs wie der hier, und dann gibt es auch noch ein Stück von Jungle, Busy Earning, oder ein altes Stück von DJ Shadow, die werden eher so wie so beliebige Stimmungsverstärker oder wie so Klangglutamat eingesetzt.
Ich habe ja eben meine Erschütterung beschrieben, als ich Gropiusstadt mal auf einem Schild gesehen habe. Ja. Das gibt es ja wirklich. Und es gab ja immer die obligatorische Klassenfahrt, wenn man in Westdeutschland wohnt. Dann wurde man irgendwann, ich glaube, in der 10. Klasse spätestens nach West-Berlin gekarrt, um sich das anzugucken. Und dann standen wir ehrfürchtig vor der Diskothek Sound. Also das war ja auch plötzlich eine Ikone. Das wurde etabliert und berüchtigt über diese Geschichte. Nachtleben natürlich, aber Sound. Was ist denn in dieser Diskothek Sound, in der Christiane F. und ihre Clique abhängen, zu hören?
Ja, also es gibt sie jedenfalls immer noch, auch im Remake, ist immer noch in der Gentiner Straße, aber innen drin sieht das so aus und hört sich so an wie so eine EDM-Spacken-Techno-Disco aus der Großraum-Diskothekenwelt des frühen 21. Jahrhunderts, also auch eher so nuller Jahre. Und da steht dann ein DJ im Glitzeranzug hinter einem riesigen Pult, wie sonst nur Paul Kalkbrenner, sieht aus wie aus der letzten Partie der Coco-Reklame. Also da weiß man auch nicht, was das soll. Nun gut, also das echte Sound war ja eine Rockdisco, da lief viel Prog, Rock und Artverwandtes, wie ich historischen Quellen entnehme. Das kann man dem heutigen Fernsehpublikum wahrscheinlich nicht mehr zumuten. Aber wenn man das nun in die Gegenwart wirklich verlegen wollte, dann hätte man ja auch einen ordentlichen Techno-Club draus machen können oder irgendwas, was ins Berlin der Gegenwart passt oder in irgendeine andere Großstadt der Gegenwart. Das Komische ist, dass das hier alles einfach so billig und provinziell wirkt.
Eine Schlüsselszene im Originalfilm ist ein Konzert von David Bowie in der Berliner Deutschlandhalle. Christiane F. ist da mit ihrer Clique. Ist das denn irgendwie erlebbar? Ist das zu sehen irgendwie?
Ja, die gehen doch diesmal wieder hin in Folge 3. Und das ist dann auch die einzige weitere Stelle in der Serie, wo Alexander Scheer nochmal zu sehen ist als Bowie. Allerdings nicht auf der Bühne. Also diese langen Konzertpassagen aus dem Original gibt es hier nicht. Also Bowie trifft man nochmal vor dem Konzert im Herrenklo. Da steht er nämlich neben einem Jungen aus der Christiane F.-Clique am Urinoir, während in der Halle schon die Leute Bowie, Bowie rufen, und guckt da ganz melancholisch und sagt zu dem Jungen nebenan, das ist der Teil des Abends, der mir am besten gefällt. Man denkt sich dann so, aha, ist das so und warum? Und hatten die damals in der Deutschlandhalle noch keine Backstage-Klos, dass der arme Mann sich zum Pinkeln und das Volk mischen muss? Lauter ungeklärte Fragen. Wie auch immer, Bowie geht dann raus auf die Bühne und fängt an, Heroes zu singen. Und davon hört man dann aber nur ein paar Takte, bevor sich dann doch wieder so ein klebriger Balladenpop über die Szene wälzt, während man wiederum Christiane F. Backstage am Schminktisch von Bowie sieht, wo ihr von einem Wolfsmenschen in einer Mönchskutte ein Tablett mit einem Heroinbesteck gereicht wird. Das ist nun wirklich in dieser Malen nach Zahlen mit der Pure ganz schlimm, und die Jammermusik darunter macht es auch nicht besser.
Das heißt also, dieses Konzept 70er Musik mit aktuellem Pop zu kombinieren geht nicht auf.
Sag mal so, ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, worauf das hinauslaufen soll. Also klar, man versteht, das soll kein nostalgisches oder historisch korrektes Reenactment sein, das ist ja völlig okay, aber es ist eben auch keine Kombination mit der Gegenwart, sondern eher so eine wahllose Zusammenstellung von irgendwas. Also die Frage, warum man jetzt 2021 unbedingt ein Remake von Christiane F. machen muss, die wird von der Musik genauso wenig beantwortet wie am Ende des Tages vom Rest der Serie, wo man dann auch generell das Gefühl hat, man befindet sich eher in so einer, sagen wir mal, zauberhaften Fantasiewelt, in der die jungen Leute immer noch Heroin drücken, aber dabei auch nicht sonderlich schlecht gelaunt wirken oder gar elend, sondern eher so wie Kate Moss in ihrer Heroin-Schick-Phase in den 90ern. Also wenn dieser Bahnhof Zoo in der Hölle liegen soll, dann ist das irgendwie nicht die alte Heroinhölle von West-Berlin, sondern sagen wir mal die zeitlose Vorhölle schlimmer Musik. Also so ein klanglicher Limbus zwischen Menschen und Unterwelt, wo der Tod irgendwie auch eine Erlösung ist, weil man den nächsten Song nicht mehr mit anhören muss.
Jens Balzer ist nicht zufrieden über die Art und Weise, wie die Musik in dem Remake von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo eingesetzt wird oder vielleicht sogar missbraucht wird. Das waren ja harte Worte hier, wahrscheinlich aber auch gerechte Worte. Ab heute bei Netflix zu sehen, das Remake von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Danke, Jens Balzer.
Danke, Herr Müller.